Doc Talk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Doc Talk. Heute mit der Folge Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, Mund aufmachen, warum Ärztinnen und Ärzte Position beziehen sollten. Der stattfindende Klimawandel beeinflusst unsere Gesundheit und unser ganzes Leben. Wir stehen vor einer Zukunft, die wir nicht sicher kennen. Wie wird unser Leben in 20 Jahren aussehen? Die medizinische Versorgung steht vor außergewöhnlich komplexen Herausforderungen und daher engagieren sich medizinische Expertinnen und Experten, um der gesamten Gesellschaft und besonders den Politikerinnen und Politikern zu verdeutlichen, was faktisch auf uns zukommen wird. In einer früheren Podcast-Folge mit Alina Herrmann haben wir bereits über diese Fakten gesprochen, besonders über die auf uns zukommenden Hitzeereignisse. Da sind wir uns sicher. Die Frage, die sich jetzt stellt, wie können wir die Gesundheit der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten schützen, wenn die Veränderungen der Umwelt oder unserer Mitwelt diesem Auftrag doch entgegenwirken? Die Frage, die sich jetzt stellt, wie können die Ärztinnen und Ärzte sich vor Ort engagieren? Welche Rolle spielen die ambulanten Arztpraxen? Und darüber möchte ich heute mit Britta Paulusch und Dr. Dorothee Barz sprechen. Beides Fachärztin für Gynäkologie und Psychotherapeutinnen mit dem Schwerpunkt Psychoonkologie. Beide engagiert bei Health for Future. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beiden dabei seid und eure Zeit, euer Expertenwissen, eure Erfahrung in diesem Podcast zur Verfügung stellen wollt.
Hallo Iris.
Hallo liebe Iris.
Vielen Dank, dass wir kommen dürfen.
Was hat euch beide bewogen, euch für dieses Thema Klimawandel und Gesundheit zu interessieren und nicht nur zu interessieren, sondern sich auch zu engagieren? Was tut ihr mit Health for Future im Ruhrgebiet?
Also was mich bewogen hat, mich diesem Thema mehr zu nähern, ist einmal, dass ich eigentlich aus eher so einem kleinstädtischen, einer kleinstädtischen Umwelt komme und bis vor einem Jahr eher so in meinem eigenen Umkreis versucht habe, etwas für oder gegen den Klimawandel und für die Umwelt zu tun. Also, dass ich mehr Fahrrad fahre, dass ich versuche, mich zunehmend mit weniger Fleisch zu ernähren, weniger tierischen Produkten. Und dass ich aufgrund meiner Herkunft einfach auch so eine Verbundenheit zur Natur habe. Und wir haben uns vor einem Jahr eben, haben wir diese Ortsgruppe gegründet, Health for Future Mittleres Ruhrgebiet. Und da sind wir jetzt aktiv.
Ja, was heißt das aktiv? Was habt ihr gemacht? Was sind eure Pläne?
Ja, also Health for Future ist ja im Prinzip aus der Fridays for Future Bewegung hervorgegangen und ist eben die For Future Gruppe für Menschen aus allen Gesundheitsberufen. Und nachdem wir selber eben das Gefühl hatten, dass das ein total wichtiges Thema ist, also bei mir war der Zugang einfach auch zunächst mal viel über so die Ökologie, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, man hört immer weniger Vögel morgens singen oder ich sehe immer weniger Schmetterlinge. Und das hat mich, bevor diese Studien kamen, dass tatsächlich auch Arten immer mehr verloren gehen, total bewegt. Dann habe ich immer mehr über Klimawandel auch erfahren und da ich wie Doro halt auch Kinder habe und ich auch eine Enkelin, ist das ein Thema, was mich einfach persönlich auch sehr bewegt. Und so haben wir halt vor einem Jahr dann eine Ortsgruppe von Health for Future gegründet, hier für das mittlere Ruhrgebiet, also für Herne und Teile von Bochum, Witten, Hattingen und so weiter.
Ja.
Genau, und unsere Health for Future Ortsgruppen überall im Bundesgebiet sind dann sozusagen der Aktionsarm von Klug, von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, die das Ganze vor allem wissenschaftlich begleiten. Und wir haben so drei Zielgruppen schwerpunktmäßig. Das eine sind halt Menschen, die keinen medizinischen Hintergrund haben und die wir versuchen zu informieren, sei es als Patientinnen und Patienten oder sei es als Menschen auf der Straße sozusagen. Dann natürlich unseren ärztlichen Kollegen und Kolleginnen noch mehr Wissen darüber zu vermitteln. Und der dritte Bereich wäre eben die Politik, die wir versuchen anzusprechen.
Was habt ihr denn da unternommen, um die Politik anzusprechen?
Also was die Politik angeht, haben wir angefangen vor den letzten Bundestagswahlen, Abgeordnete bzw. Kandidaten für den damals noch kommenden Bundestag zu kontaktieren und mit ihnen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Klimakrise und ökologischer Krise zu sprechen. Weil natürlich diese Menschen schon sehr gut informiert sind, was Klimawandel angeht, aber über die teilweise dramatischen gesundheitlichen Folgen und Nachteile durch die Klimaveränderungen, darüber wissen auch die PolitikerInnen noch nicht immer gut Bescheid.
Und wir waren schon sehr erstaunt, dass vielen diese Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Klimawandel in der Form nicht klar war. Also ich glaube, da besteht noch ganz viel Informationsbedarf. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, stellen wir auch fest, dass da durchaus auch der Wille da ist, daran zu arbeiten und etwas zu verändern.
Und jetzt stehen hier in NRW die Landtagswahlen an und wir sind jetzt dabei, eben auch hier wieder mit Kandidaten und Kandidatinnen zu sprechen, die sich für den Landtag aufstellen. Und dafür haben wir uns jetzt sogar ins Lobbyregister eintragen lassen, was uns ein sehr komisches Gefühl war, weil Lobbyismus ja, also für viele von uns, denke ich, erstmal immer so einen komischen Beigeschmack hat. Aber tatsächlich machen wir da auch Lobbyarbeit.
Ja, letztlich ist es ja eine Lobbyarbeit für unsere Patientinnen und Patienten, die sich uns anvertrauen. Denn wir als Ärztinnen und Ärzte kennen ja die Lebensverhältnisse. Wir wissen, was sie besonders drückt. In Herne zum Beispiel die ganze Luftverschmutzung, die sich mit Hitze und den Klimaänderungen verbinden würde. Oder wie siehst du das, Britta?
Ja, also das Ruhrgebiet ist natürlich ein Ballungsraum auf der einen Seite, in dem Luftverschmutzung durch Verkehr und Industrie auf der einen Seite extrem hoch ist und auf der anderen Seite eben auch ein Gebiet, in dem Menschen verstärkt in sozial schwierigen Situationen leben und gerade die sind oft von Luftverschmutzung durch ihr Wohngebiet oder auch von Hitze besonders betroffen. Genau, und deswegen ist uns das ganz wichtig, dass alles, was wir hier über die Politik versuchen zu erreichen, natürlich auch für unsere Patientinnen und Patienten ist.
Und ein weiterer Faktor ist natürlich die Hitze. Die letzten 5 Jahre waren seit der Aufzeichnung die heißesten Sommer, die wir jemals hatten. Und in diesen Sommern hat man festgestellt, dass vor allen Dingen in diesem Ballungszentrum über die Hälfte der Bevölkerung unter diesen Auswirkungen leidet. Mhm. In den Hitzewellen zum Beispiel von 2006 und 2010, das ist jetzt ein Beispiel für Berlin, aber ist die Sterblichkeit in Berlin auf 132% gestiegen. Ne? Und Berlin ist natürlich eine sehr große Stadt, aber ich denke, das gilt eben auch für andere dicht besiedelte Regionen, so wie wir es jetzt auch hier in den Ruhrgebiet haben.
Ne? Herne ist ja eine der dicht besiedelsten Städte der ganzen Bundesrepublik.
Genau. Und es sind ja vor allen Dingen bei Hitze, es sind immer die vulnerablen Gruppen, sprich alte Menschen, Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere, die besonders gefährdet sind. Ne? Also Hitze zum Beispiel erhöht das Risiko für Frühgeburten. Hitze und dazu noch Feinstaub kann eben vermehrt zu einem niedrigen Geburtsgewicht führen und auch vermehrt zu Totgeburten. Vor allen Dingen auch im ersten Schwangerschaftsdrittel kann es unter anderem zu massiv erhöhten Rate an angeborenen Herzfehlern führen. Also das sind ja alles Dinge, das sind ja Fakten, die nochmal wichtig sind, um nochmal zu verstehen, was da passiert, wenn es dauerhaft zu warm ist.
Und da ist eher eure Erfahrung, dass diese Fakten bei den Politikerinnen und Politikern noch nicht so angekommen sind?
Ich würde sogar sagen, die sind ja bei uns als medizinisch gebildeten Menschen noch nicht so bekannt. Also ich habe auch erst jetzt in der letzten Zeit, weil ich konkret danach recherchiert habe, gelesen, dass eben zum Beispiel Kinder, die an Hauptverkehrsstraßen wohnen, durch die Feinstaubbelastung ein vermindertes Lungenwachstum haben. Oder dass Kinder, die vermehrt Feinstaub ausgesetzt sind, höhere Raten an ADHS haben. Also das sind ja Dinge, die sind ja noch nicht mal uns MedizinerInnen, würde ich mal denken, jetzt in Gänze bekannt. Und den PolitikerInnen erst recht nicht.
Ja, sodass wir da auch die Aufgabe sehen, Informationen zu verbreiten in der Zivilgesellschaft und auch zu verlangen, dass dann Dinge geändert werden oder dies anzuregen.
Unbedingt. Und das ist eben nichts, was man individuell tun kann, sondern das müssen die PolitikerInnen ändern.
Ja, und wir könnten ja gegenüber den Politikern auch anregen, Katastrophenpläne für die sicher kommenden Hitzewellen zu machen und alle zusammenzuschließen, die mit dem Thema etwas zu tun haben werden.
In manchen Städten gibt es ja solche Hitzeaktionspläne. Und da geht es letztendlich darum, wie können wir eine Stadt so gestalten, dass sich die Hitze erstmal gar nicht so aufbauen kann.
Ja.
Das heißt, dass es irgendwelche Luftschneisen gibt, dass es an verschiedenen Stellen irgendwie Wasser geben kann, was dazu führt, dass die Luft abgekühlt wird, dass Fassaden begrünt werden, dass eben die Stadt sowas forciert, dass weniger Fläche versiegelt wird. Beispielsweise, es gibt ja ganz viele Vorgärten, die leider mit Kies bedeckt werden. Also hier könnten doch Pflanzen entstehen, aber auch, dass Parks erhalten werden innerhalb der Stadt, dass da Grünflächen gibt, dass sich das Ganze nicht so aufheizen kann.
Und was natürlich auch noch wichtig ist bei den Hitzeaktionsplänen, sind die Maßnahmen für akute Hitzewellen. Dass es Möglichkeiten gibt, wo Menschen sich abkühlen können, sei es in einem Einkaufszentrum oder in einer klimatisierten Halle. Oder auch, dass aktiv gefährdete Gruppen wie alte Menschen oder so aufgesucht werden, zum Trinken animiert werden, solche Dinge. Und da sollten Hausärztinnen und Hausärzte unbedingt beteiligt werden.
Ja, denn wir wissen um die Lebensverhältnisse, wie ich schon gesagt habe. Wir machen die Hausbesuche, wir kennen die Situation in den Pflegeheimen. Und das, was ihr ja auch durch eure Tätigkeit zum Ausdruck bringt, ist, dass diese ärztliche Gesundheitsfürsorge nicht an der Praxistür aufhört, sondern dass wir mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten müssen, mit all den Institutionen, dass wir Schulen, Kindergärten, Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens mit in den Blick nehmen und Vernetzung suchen in unserer Tätigkeit, damit Prävention stattfinden kann. Also, dass wir den Mund aufmachen, das finde ich, ist Teil der ärztlichen Fürsorgepflicht und finde das toll, wie ihr das jetzt angeht. Was können wir tun in der Beratung, in der Sprechstunde, wenn die Patientinnen und Patienten zu uns kommen? Wie könnte eine klimasensible Sprechstunde aussehen? Und da gibt es natürlich Befürchtungen mancher Ärztinnen und Ärzte, dass doch die Praxis kein Ort politischer Aufklärung sein kann. Wir sind doch keine Moralapostel.
Der Klimawandel ist ja letztendlich keine Einstellungsfrage. Es gibt da ja viele Fakten und die sind schon, also wenn man das rückverfolgt, schon in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden irgendwelche Szenarien prophezeit, die sich ja leider auch bewahrheitet haben. Und wir sind ja nicht parteipolitisch tätig. Ne? Und ich denke, es ist unsere Pflicht als Ärztinnen und Ärzte, dass wir die Menschen über die Folgen der Klimakrise auf ihre Gesundheit aufklären. Unsere Gesundheit ist dadurch bedroht, wenn wir daran nichts ändern, an dieser Klimakrise.
Ja, und was meinst du, Britta?
Ja, im Kontakt mit den Patientinnen und Patienten geht es ja in erster Linie mal um deren individuelle Gesundheit. Die kommen ja mit dem Anliegen zu uns, dass sie aus irgendeinem Grund was für ihre Gesundheit tun möchten. Und dazu gehört eben auch die Aufklärung über gesundheitsbewusstes Verhalten, was dann auch klimabewusst ist und was zusammengehört. Also wie sie sich gesünder ernähren können, womit sie etwas für ihre eigene Herz-Kreislauf-Gesundheit tun und etwas fürs Klima tun. Oder wie sie sich mehr bewegen können und gleichzeitig sich dadurch auch klimafreundlicher verhalten. Und ich glaube einfach, dass wir die Patienten und Patientinnen nicht unterschätzen dürfen. Ich glaube, die wollen sich auch gerne klimagesund verhalten. Die haben ein Interesse daran für sich selber und auch vor allem für ihre Kinder und die nachfolgende Generation insgesamt.
Kann es nicht sein, dass die Patient-Arzt-Beziehung dadurch negativ beeinträchtigt werden kann? Kann es nicht sein, dass eine Rentnerin in Brandenburg, die das Auto braucht, um die Apotheke aufzusuchen, oder der Angestellte aus dem Ruhrgebiet, der auf das Auto angewiesen ist, um seinen Arbeitsplatz zu erreichen, die beide noch nie auf die Malediven geflogen sind und deren individueller Fußabdruck beim CO2-Verbrauch klein ist, die vielleicht in der Ärztin oder dem Arzt dann den liberalen Hipster sehen, der ihre Lebensverhältnisse sowieso nicht versteht. Was sagt ihr dazu? Ist so eine Sorge berechtigt? Oder wie würdet ihr argumentieren?
Ja, also der Patient oder die Patientin, die kommt ja mit einem Anliegen zu uns, einem gesundheitlichen Anliegen. Und wir werden ja dann erstmal ganz individuell uns auf dieses gesundheitliche Anliegen konzentrieren und schauen, inwieweit dieses gesundheitliche Anliegen, sagen wir mal, es ist irgendwas mit dem Herz-Kreislauf-System, wo wir eben wissen, dass tierische Nahrung da nicht sehr positiv drauf einwirkt, dass wir da versuchen, ihn darüber aufzuklären, dass es besser ist, vielleicht mehr Gemüse zu essen oder mal auf Fleisch zu verzichten. Ne? Also wir gucken ja erstmal ganz individuell auf den Patienten. Und es geht ja nicht darum, dass wir ihm auftragen, dass er sein ganzes Leben umstürben soll, sondern es geht ja erstmal nur um dieses eine Problem, worauf wir uns fokussieren.
Ja, also ihr sagt beide, es ist ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein bei den meisten Patienten vorhanden. Es ist auch so, dass sie ein eigenes Interesse daran haben, dass es ihren Kindern und Enkelkindern auch gut gehen kann, sodass die Aussagen dazu, die ihr machen wollt, auf fruchtbarem Boden fallen. Und ihr sagt, es geht immer um den Lebensweg oder die Lebensentscheidung des Einzelnen und dafür gemeinsame Lösungen zu finden.
Ich würde eigentlich gern noch mal unterstützen, dass du gesagt hast, dass die Menschen, die sozial schwächer gestellt sind, weniger finanzielle Ressourcen haben, in der Regel den viel niedrigeren CO2-Fußabdruck haben. Es geht ja auch gar nicht darum, die dafür zu kritisieren, wenn sie mit dem Auto fahren. Es geht darum, ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich möglichst für sich selber und für ihre Kinder gesund zu verhalten und sie da zu unterstützen. Und was jetzt so Minimierung des CO2-Fußabdrucks angeht, da sind sicher, ich sag jetzt mal, wir selber vor allem gefordert. Und das lohnt sich auch da, sich selber zu hinterfragen und möglichst authentisch zu sein. Denn nur dann werden wir ja auch von den Patienten und Patientinnen ernst genommen.
Also du würdest noch mal unterstreichen, dass wir nicht die Aufgabe haben, einfach dem Patienten wissenschaftlich fundierte Aufklärung zu bieten, sondern gemeinsam mit ihm individuelle Lösungen zu erarbeiten.
Auf jeden Fall. Und dafür ist dann natürlich ganz wichtig, dass wir gut in einer Beziehung mit unseren Patienten und Patientinnen sind. Entweder schon ein bisschen was über ihre Lebensumstände kennen oder uns dafür interessieren.
Ja, vielleicht können wir dabei noch ein bisschen bleiben und uns gemeinsam überlegen, was aus eurer Erfahrung gute Gesprächsführung zur Motivation ist. Was muss man dabei beachten?
Also ich denke einmal, das, was Britta gesagt hat, es kommt sehr auf die Beziehung an, die wir zu unseren Patienten haben. Und ich glaube, da sind vor allen Dingen auch die Hausärztinnen, stehen da an erster Front, weil die einfach auch viel mehr über die einzelnen Patienten und Patientinnen wissen. Also wie sind die privat aufgestellt, ob die Kinder haben, wie die beruflich dastehen und so weiter. Und ich denke, es ist sozusagen wichtig, zum einen, dass wir die Patienten da abholen, wo sie stehen und sie nicht mit irgendwas überfrachten und sie mit Informationen sozusagen totschlagen, sondern zu schauen, wo stehen die und was können die auch leisten. Und zum einen vielleicht, was hat der Patient selber schon gemacht? Was könnte er vielleicht noch machen? Was könnte er sich vorstellen? Und ihn da erstmal so kleinschrittig heranzuführen und ihn zu motivieren, das mal anzugehen.
Britta, was würdest du denn noch ergänzen wollen?
Ich glaube, wenn wir die Menschen kennen oder nach den Dingen, die für sie wichtig sind, fragen, dann erfahren wir etwas darüber, was für sie Bedeutung hat. Also zum Beispiel eben, dass sie wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Das ist eine riesige Motivation, die Bedeutsamkeit, den Sinn von etwas herauszubekommen. Dafür sind wir alle bereit, ganz, ganz viel zu tun. Und dann muss man es natürlich auch verstehen. An der Stelle finde ich dann auch Wissensvermittlung wirklich angemessen, also etwas über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und eigenem Verhalten und klimafreundlichem Verhalten zu erfahren. Und es muss handhabbar sein. Also das sind ja so diese drei Punkte von Kohärenzgefühl. Und wenn etwas für uns kohärent ist, dann können wir damit einfach besser umgehen. Wenn wir wissen, warum wir etwas tun, wie wir es tun können und wie das funktioniert, dann sind wir motiviert und es macht uns nicht mehr so viel Angst. Also ich glaube, dass ja viele nicht wissen, was sie tun sollen oder Angst haben, etwas zu tun, weil das alles eine Überforderung ist. Und wenn wir das aufschlüsseln, dann können wir den Menschen helfen, kleine Schritte für die eigene Gesundheit und für das Klima zu gehen. Und ich denke, also kleine Schritte finde ich nochmal ganz wichtig. Es muss ja keiner jetzt nur noch sich zu Fuß bewegen oder komplett vegan werden, sondern es geht nur darum, wie Doro das gerade sagte, ein bisschen den Fleischverbrauch zu reduzieren, ein bisschen stärker pflanzenbasiert sich zu ernähren und sich häufiger mal aus Muskelkraft zu bewegen.
Ja, und ich würde da gerne noch mal ergänzen, dass es ja auch durchaus sein kann, dass man mal Fehler macht oder es nicht so gut klappt. Und da die Patientin auch noch mal ermutigen, dass das nicht schlimm ist, wenn sie es mal nicht so schaffen, wie sie sich das vielleicht vorgenommen haben.
Also die Angst vor Fehlern nehmen, würdest du unterstreichen?
Genau, die Angst vor Fehlern nehmen. Oder auch, was sich, glaube ich, auch bewährt, ist zu sagen, jetzt schauen Sie doch mal über einen gewissen Zeitpunkt und probieren das mal aus. Dass Sie beispielsweise alles, was unter 5 Kilometern ist, mal mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und das gucken Sie sich mal so 4 Wochen an, wie es Ihnen damit geht. Also zu gucken, auszutesten, zu probieren, ist das für den jeweiligen Patienten das Richtige? Und auch mit der Möglichkeit zu sagen, nee, das ist für mich nicht das Richtige, ich muss was Neues suchen.
Also die unterschiedlichen Wege mal austesten und schauen, was dafür und was dagegen spricht. Unterstreichen aus meiner Sicht möchte ich natürlich besonders, wie wichtig das Loben ist, wenn mal kleine Schritte auch erfolgreich erreicht worden sind.
Einerseits loben, was schon mal von selber auch angefangen wurde, und dann eben auch bei einem weiteren Kontakt loben, was bereits ausprobiert und umgesetzt wurde.
Ihr hattet ja auch mir gegenüber mal erwähnt, wie wichtig die Vorstellungskraft ist und wie wichtig gute Bilder sind für den Weg, sein Leben etwas zu ändern. Wollt ihr dazu auch hier mal noch etwas sagen?
Also ich würde da gerne was zu sagen. Da geht es ja um die Stärkung einer positiven Vision. Immer wenn es um Klimawandel geht oder Klimakrise, bedeutet das für viele ja, ich muss verzichten, ich darf jenes nicht mehr machen, ich darf welches nicht mehr tun. Da finde ich eben wichtig, nochmal deutlich zu machen, was uns wichtig ist oder was wir dadurch eben auch erhalten. Und ich fand so auch jetzt im Rückblick auf die Pandemie, also Corona-Pandemie, die natürlich immer noch leider da ist, aber da sind doch viele Menschen, waren unterwegs und haben nochmal so die Schritte in die Natur gewagt, waren da nochmal aktiv, konnten das nochmal schätzen und konnten sich erfreuen daran, dass man vielleicht wieder doch mehr Vögel gehört hat. Und ich finde, so eine Stärkung dieser Vision, also dass das Verbundensein mit der Natur uns ja auch unsere Resilienz stärkt, dass das was ganz Wichtiges ist und vielleicht den Menschen auch nochmal näher gebracht werden sollte.
Und ich glaube, man kann den Menschen gut vermitteln, dass es einfach schön wäre, in den Städten auch mehr Natur zu haben und in Ruhe bei Vogelgezwitscher mit Freunden und Familien Kaffee zu trinken, als an einer lärmenden, stinkenden Straße.
Ja, das sind auch für mich sehr schöne Vorstellungen. Also ihr betont, Teilziele sind wichtig, das Loben bereits gemachter Schritte ist wichtig und dass man den Patienten das Gefühl vermittelt, selbstwirksam zu sein, das hilft auch, um mit Bedrohungen und Belastungen, von denen wir jetzt eine ganze Menge auf uns alle zukommen sehen, besser umzugehen. Und das gilt ja nicht nur für die Patientin, sondern auch für uns Ärztinnen.
Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass wir mit uns auch gut umgehen. Denn wenn wir als Ärztinnen und Ärzte entspannter und nicht so überlastet sind, dann können wir auch mehr Medizin betreiben, die nicht so stark auf Ressourcenverbrauch ausgerichtet ist, sondern eben auch auf Gespräch und Beziehung ausgerichtet ist. Und ich glaube, das können wir auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man eben sich engagiert, zum Beispiel fürs Klima, dann muss man auch gut mit sich umgehen und eigene Grenzen wahren und Selbstfürsorge betreiben, sonst kann man das auch nicht durchhalten.
Ja, wir wissen ja jetzt bereits auch aus der Pandemie, was die Zerstörung unserer Umwelt oder Mitwelt mit uns macht. Wir sind ja fühlende Wesen und wir können das Gefühl der Hilflosigkeit entwickeln, wenn wir die Zukunft nicht sicher kennen und wir anscheinend so wenig tun können. Und wenn wir dann aktiv werden, so wie ihr das jetzt tut, wenn wir den Mund aufmachen in der Zivilgesellschaft und gegenüber unseren Patienten, dann haben wir das Gefühl, wir können etwas tun und so ist diese Tätigkeit, die ihr jetzt geht, auch ein Weg, um mit eigener Hilflosigkeit besser umzugehen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich finde, dass das Gefühl der Hilflosigkeit deutlich mindert, wenn man in die Aktion geht. Und das ist natürlich für uns als Ärztinnen und Ärzte wichtig. Aber das können wir vielleicht auch den Patienten und Patientinnen mitgeben, dass es eben ein Weg aus der Hilflosigkeit ist, selber aktiv zu werden und was zu verändern.
Ja, und deshalb an alle, die bei euch in der Nähe sind, werdet Teil dieser Gruppe Health for Future im Ruhrgebiet. Was sind denn eure Pläne für die Zukunft? Was habt ihr vor?
Also zum einen planen wir, wie auch letztes Jahr, wieder an der Herner Gesundheitswoche teilzunehmen. Wir möchten diesmal ein Mitmachangebot anbieten, indem wir versuchen, dass den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben wird, die Verbundenheit in der Natur nochmal zu spüren und dass sie, auch wenn wir hier jetzt nicht so große Flächen an Naturschutzgebieten haben, aber da nochmal spüren können, wie sie damit verbunden sind und wie das sie auch seelisch stärken kann. Ein anderer Teil wird sein, dass wir nochmal versuchen, den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klimakrise anhand von Quizfragen deutlicher zu machen. Und zum Schluss wollen wir nochmal eine positive Vision kreieren und den Teilnehmern auch so ein bisschen was an die Hand geben, was sie für sich Gutes machen können.
Ihr hattet auch schon darüber gesprochen, dass ja wieder Wahlen anstehen. Habt ihr da auch was vor?
Also gerade weil wir uns hier im Ruhrgebiet mit so viel Menschen beschäftigen, die in schwierigen Verhältnissen leben, ist das so wichtig, uns an die Politik zu wenden. Weil ich finde, wir müssen der Politik klar machen und uns auch, dass analog zu diesem Fridays for Future Motto, there is no economy on a dead planet, dass es auch keine Gesundheit auf einem kranken Planeten gibt. Und wir können uns als Ärzte und Ärztinnen anstrengen, wie wir wollen. Wenn die Umweltbedingungen so schwierig sind, dann können wir nicht mehr wirksam werden. Und deswegen finde ich, muss die Politik von uns hören, warum sie es einfach machen müssen, dass wir uns gesundheitsbewusst und damit klimabewusst verhalten. Also es darf nicht sein, dass eine klimaschädliche und gesundheitsschädliche Ernährung billiger ist als eine gesunde. Und das kann man für alle Bereiche so durchdeklinieren. Und das ist unser Anliegen, wenn wir mit den PolitikerInnen ins Gespräch gehen. Die müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Es muss einfach und kostenmäßig für alle zu stemmen sein, sich gesundheitsbewusst zu verhalten.
Jawohl.
Und wir bemühen uns auch darum, Ärztinnen und Ärzten Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie die eigene Praxis nachhaltiger gestalten können. Da gibt es jetzt bei uns eben Gruppenmitglieder, die sich um dieses Thema verstärkt kümmern, nachhaltige Praxis. Und das andere ist, dass wir uns, also wir sind ja eben eine bundesweite Vereinigung letztlich, dass wir uns auch am globalen Klimastreik beteiligen werden, sozusagen als Gesundheitsblock innerhalb des Fridays for Future Gesamtpakets und da eben auch ja, die Demonstrationen unterstützen wollen.
Ja, genau. Und wir wollen auch, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch gemacht, dass wir auch Vorträge halten vor medizinischen Gruppen, zum Beispiel, was du eben bereits auch erwähnt hast, im Rahmen des Qualitätszirkels, im Klimabasiswissen, Gesundheit und Klimakrise, die Verbindung, aber auch das, was wir vielleicht tun können und wie wir das auch den Patienten nahe bringen können, solche Vorträge halten wir eben auch. Und da ist auch wieder was geplant.
Ja, genau, da freue ich mich schon drauf. Und ich sage euch nochmal ganz herzlichen Dank für euer Engagement für uns alle. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich ermutigt fühlen, auch den Mund aufzumachen und sich zu engagieren. Dieses Engagement kann auch dazu beitragen, dass man sich selbst besser und weniger hilflos fühlt. Und in diesem Sinne, machen Sie den Mund auf und machen Sie mit. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Und tschüss, liebe Britta, und tschüss, liebe Dorothee.
Tschüss, Iris, und vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir den Mund aufmachen durften.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.